willkommen beim Podcast Kritisches Denken.
Ich bin Andreas.
Und ich bin Philipp.
Und bei uns geht es um Wissenschaft.
Und wie sie Wissenschaft.
In der heutigen Episode sprechen wir mit Frau Dr. Britta Schautz. Sie studierte Ökotrophologie in Kiel und promovierte dort am Institut für Humanernährung. Sie war unter anderem Referentin für Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Niedersachsen und seit 2017 ist sie Projektleitung Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Berlin. Seit 2022 ist sie auch Mitglied der Deutschen Lebensmittelbuchkommission und nun viel Spaß beim Interview.
Herzlich willkommen im Kritisches Denken Podcast. Frau Dr. Schautz von der Verbraucherzentrale Berlin. Endlich, nach vielen Folgen, schaffen wir es mal, eine Expertin zum Thema Ernährung zu haben. Es ist auch ein schwieriges Thema und vielleicht haben wir uns drum auch länger gescheut, es aufzunehmen. Und ganz besonders würden mich zum Beispiel Ernährungsempfehlungen interessieren. Wie kommt sowas zustande? Was sind da Grundlagen davon? Wer macht Ernährungsempfehlungen? Vielleicht können wir an dem Thema einsteigen. Wie werden denn Ernährungsempfehlungen entwickelt, anhand welcher Kriterien, Standards und Vorgaben?
Ja, wunderbar. Dann hallo auch von meiner Seite. Super, dann fangen wir mal mit dem Thema an. Es ist ja eigentlich auch ein super Zeitpunkt, um genau dazu einen Podcast aufzunehmen, denn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat ja gerade ihre Ernährungsempfehlungen aktualisiert und auch rausgegeben. Und erklärt auch eigentlich ganz gut, wie haben sie die überhaupt entwickelt. Aber natürlich sind diese wissenschaftlichen Modelle schwierig zu verstehen. Da wird ja auch viel gerechnet. Was immer eine Grundlage ist von Ernährungsempfehlungen, ist natürlich erstmal zu schauen, gibt es überhaupt Zusammenhänge zwischen der Ernährung und der Gesundheit? Denn ansonsten müssten wir das eigentlich ja auch gar nicht machen. Denn dann könnte jeder essen, was er eigentlich möchte. Und auch zu schauen, welche sind denn besonders stark, welche eher nicht so stark? Und dann ist es natürlich auch ganz wichtig zu wissen, was ist denn bei mir in meinem Land, wenn ich jetzt für Deutschland Ernährungsempfehlungen machen möchte? Was sind denn da eigentlich die Gesundheitsprobleme, die vielleicht durch die Ernährung ausgelöst werden können? Also in Deutschland haben wir leider einen relativ hohen Grad an Übergewicht und Adipositas. Wir haben dementsprechend auch Erkrankungen, die dadurch natürlich auch entstehen können. Das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebserkrankungen. Das sieht vom Muster, wer welche Krankheit bekommt, wie viel wir davon in der Bevölkerung haben, anders aus als in anderen Ländern. Das heißt, da muss man auch genau schauen, wie ist das eigentlich in Deutschland. Dann muss natürlich auch ganz, ganz wichtig, und das ist eigentlich auch die Grundlage der Ernährungsempfehlungen, geguckt werden, welche Nährstoffe brauche ich überhaupt? Wie viel brauche ich davon? Denn sowohl ein Nährstoffmangel ist ja ein Problem. Das kennen wir, glaube ich, alle noch früher von den Seefahrergeschichten. Skorbut, die Vitamin-C-Mangelerkrankung, die gibt es heutzutage bei uns eigentlich zum Glück quasi nicht mehr. Das ist toll, eben auch, weil man ganz viel Wissen über die Ernährung erlangt hat. Aber es gibt zum Beispiel auch einen Nährstoffüberschuss zum Beispiel auf der einen Seite. Das kann verschiedene Nährstoffe betreffen. Das muss man eben identifizieren. Und dann ist ganz, ganz wichtig, wir haben ja verschiedene Lebensmittelgruppen. Welche Lebensmittelgruppen sind besonders reich an welchen Nährstoffen und wie sind die jetzt mit der Gesundheit assoziiert? Vielleicht auch, welche Lebensmittel sind eher ein bisschen kritisch? Von welchen weiß man, na, wenn man davon zu viel isst, das könnte auch negative Auswirkungen haben. Und dann muss ich gucken, wie ernährt sich denn eigentlich meine Bevölkerung hier? Was essen die regelmäßig? Es gibt zum Beispiel in Kanada unterschiedliche Empfehlungen für die indigene Bevölkerung und für die kanadische Bevölkerung, die eben nicht indigenen Ursprungs ist. Einfach, weil man weiß, die haben andere Ernährungsgewohnheiten. Und in Indien zum Beispiel haben wir ganz viele Menschen, die essen aus religiösen Gründen kein Fleisch oder auch gar keine tierischen Lebensmittel. Da wäre es natürlich nicht sinnvoll zu sagen, einmal die Woche sollt ihr Fleisch essen. Wir wissen genau, sie würden es dann nicht tun. Und deswegen muss man anhand dieser Ernährungsmuster auch schauen, wie würden sich die Menschen ernähren und was wäre davon ein gesundes Muster. Und dann muss man natürlich so ein bisschen testen und optimieren, wie viel von welcher Lebensmittelgruppe und die bestimmten Variablen zu treffen. Ja, und dann setzt man das meistens, so wie wir das auch in Deutschland haben, in ein grafisches Modell um, sodass es für alle ein bisschen einfacher zu verstehen ist.
Das heißt also, eine Grundlage ist wie die Bevölkerung sich aktuell ernährt. In Deutschland zum Beispiel, dann gab es diese nationale Verzehrsstudie. Ich glaube, das sind auch schon ältere Daten, die dann herangezogen werden. Und es heißt also nicht sozusagen die Empfehlung, einfach was wäre jetzt die optimale Ernährung, unabhängig davon, was man bisher isst, ne? Sondern es wird dann immer eine Empfehlung entwickelt, speziell für ein bestimmtes Anland von dem bestehenden Konsummuster, dass man schaut, wie könnte man das jetzt verändern, damit es dann optimiert ist, damit es dann noch besser ist. Von Grund auf, ne? Wir denken uns einfach aus, was können wir den Leuten empfehlen, was wäre optimal das Allerbeste, was man essen könnte.
Genau, das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber die Frage ist ja gerade bei Ernährung, da sind wir auch viel von Vorlieben geprägt. Ich kann zum Beispiel sagen, das ist auch für jemanden, der kein Fleisch isst, wie mich, schwierig dann zu sagen, ich esse übrigens nicht so gerne Brokkoli, weil ganz viele vegetarische Gerichte sind mit Brokkoli. Wenn ich jetzt der Bevölkerung sagen würde, zum Beispiel in Indien, das war ja das Beispiel, Fleisch ist total gesund, sollt ihr bitte eine Portion essen, sie machen es aus religiösen Gründen nicht, dann stelle ich natürlich auch diese gesamten Ernährungsempfehlungen in Frage und ich sorge auch dafür, dass die Bevölkerung das gar nicht annehmen möchte, weil schon, wenn irgendwas komplett natürlich gegen das spricht, was so mein Lebensbild ist oder meine Gewohnheit, dann ist es natürlich auch viel schwieriger, das anzunehmen.
Meine Idee ist nur gerade noch, es könnte ja auch Menschen geben, die sich sozusagen gesünder ernähren, ne, als es die allgemeine Bevölkerung tut. Ich bin es leider nicht, muss ich gestehen. Bei mir ist das nicht der Fall. Aber es könnte ja Menschen geben, die sich besonders gesund ernähren und vielleicht ernähren die sich sogar noch gesünder als die Empfehlungen. Wäre das denkbar?
Das ist bestimmt denkbar. Also es ist ja zum Beispiel auch eine Empfehlung drin, Süßes soll nur einen kleinen Teil ausmachen. Und es gibt bestimmt auch Menschen, die essen gar keine Süßigkeiten. Ich gehöre da auch nicht dazu, aber es gibt ja Menschen, die mögen das auch nicht. Und dann wäre es natürlich eine Möglichkeit, das einfach wegzulassen. Weil ich glaube, uns allen ist klar, Süßigkeiten tragen jetzt in der Regel nicht zur Bedarfsdeckung bei von irgendwelchen Nährstoffen und das kann man dann auch getrost weglassen. Es steht ja auch nicht explizit drin, man soll bitte Süßigkeiten essen. Also das ist jetzt ein Beispiel davon.
Beim Thema Ernährung, Sie haben es vorhin schon so ein bisschen eingeleitet, aber da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Interessengruppen, die das Thema Ernährung interessiert. Und das sind zum einen mal die wirtschaftlichen Betriebe, die jetzt Nahrungsmittel herstellen. Ob das jetzt Unverarbeitete, also ob das jetzt die Bauern, Bäuerinnen sind, die Grundnahrungsmittel herstellen oder wirklich die Lebensmittelindustrie, die das Ganze noch prozessiert und dann sehr ausgefeilte Lebensmittel auf den Markt bringt, die natürlich primär ein anderes Interesse haben als jetzt die Interessensgruppe, wie zum Beispiel Krankenversicherer, die auf den Gesundheitszustand gucken, weil es ist auch eine ökonomische Abwägung, die Gesamtgesundheit der Bevölkerung. Je gesünder die Bevölkerung ist, desto geringer sind die Kosten für das Gesundheitssystem. Und dann schlussendlich natürlich wir Verbraucher, Verbraucherinnen, die ein Interesse daran haben, A, satt zu werden und B, vielleicht auch gesund zu sein, aber auch zu genießen. Und da vielleicht gar nicht so bewusst Abwägungen treffen und uns vielleicht auf Dinge verlassen, die uns von Stelle A oder Stelle B kommuniziert werden.
Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Spannungsfeld. Also das erlebe ich ehrlich gesagt jeden Tag in meiner Arbeit auch. Wir leben ja nun mal in einer Marktwirtschaft und ich würde sogar auch noch mindestens eine Interessensgruppe dazugeben. Wir haben ja auch noch unsere Bundesregierung, die muss ja auch schauen, dass wir ein gutes Sozialsystem irgendwo haben. Und natürlich ist auch die daran interessiert, also soll sie auf jeden Fall sein, dass es uns allen gut geht. Denn wir müssen ja natürlich auch als Rentensystem aufrechterhalten. Wir müssen irgendwie auch unseren Beitrag leisten und es ist natürlich auch ein wichtiger Part. Obwohl, finde ich, gerade in solchen Entscheidungen gerne Ernährung lange Zeit nicht so ernst genommen wurde, weil man einfach lange Zeit nicht unbedingt diesen Fokus auf Ernährung Gesundheit gelegt hat, sondern eher auf in der Nachkriegszeit, wir müssen satt werden. Wir haben endlich wieder die Möglichkeit, satt zu werden. Und dann sollte es irgendwann schnell und einfach gehen. Man sollte schnell viele Kalorien bekommen und es sollte nicht mehr so viel Arbeit zu Hause bedeuten. Und da hat man gar nicht so sehr drauf geguckt. Und erst in den letzten Jahren, finde ich, ist dann dieser Aspekt Ernährung und Gesundheit nochmal viel wichtiger geworden. Also wir haben früher ja auch diese Vitaminforschung gehabt. Das war dann eher diese Mangelnährstoffforschung, wo auch noch ganz krasse Experimente gemacht wurden, dass Menschen dann wirklich einen Vitaminmangel induziert wurde. Solche Studien könnte man heute gar nicht mehr machen. Daher wissen wir aber ganz viel, was auch teilweise den Vitaminbedarf angeht. Ja, und ich finde schon, das ist ganz spannend immer zwischen den Interessengruppen. Man hat es jetzt auch wieder gemerkt, es wurden die Ernährungsempfehlungen veröffentlicht und fast jede Interessengruppe hat natürlich nochmal was dazu gesagt. Also es wurde teilweise sogar gelobt von Seiten des Lebensmittelverbandes, dass es keine Verbote gibt oder Ähnliches. Es wurde aber auch natürlich kritisch angemerkt, dass die Empfehlung für Fleisch gesenkt wurde, was natürlich auch von Seite der Fleischindustrie kam. Es wurde kritisch angemerkt, dass die Empfehlung, das ist ja immer eine Empfehlung, das sollten wir, glaube ich, immer im Hinterkopf behalten, für den Milchkonsum gesenkt wurde. Auch natürlich aus der Milchindustrie kam da eine kritische Stimme, dass man dann ja natürlich den Kalziumbedarf über viel grünes Gemüse decken müsste und das würden die Deutschen ja gar nicht essen. Also das heißt, natürlich haben wir da dieses Spannungsfeld und wir alle wissen, dass wir wollen auch genießen, wir wollen uns auch nicht immer ständig an Regeln halten. Die Süßigkeiten sind ein Beispiel, aber auch andere Dinge. Und natürlich haben wir die Industrie, die erstmal natürlich ihren Profit optimieren will in der Marktwirtschaft. Das finde ich auch legitim, das dürfen sie auch. Und ich glaube auch, da ist das Interesse früher überhaupt nicht da gewesen, wie gesund sind unsere Produkte überhaupt, sondern eher, wie viele kaufen die und wie effizient können wir die produzieren und wie können wir Schritt für Schritt immer noch mehr unsere eigenen Kosten senken und trotzdem ein Lebensmittel machen, was die Menschen kaufen. Aber ich glaube, wir haben gerade auch so ein bisschen Wandel in der Gesellschaft, dass Menschen, also wir haben das Glück, hier in Deutschland in der Regel genug zu essen zu haben, was in anderen Ländern immer noch nicht der Fall ist. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit zu sagen, dieses Lebensmittel, was mir hier präsentiert wird, das esse ich jetzt nicht aus dem und dem Grund und dass sich Menschen bewusst mit der Ernährung auseinandersetzen. Ich finde das toll. Dann muss aber natürlich auch die Industrie sehen, okay, dann müssen wir möglicherweise bestimmte Produkte überdenken, bestimmte Produkte überarbeiten. Das passiert auf der einen Seite, auf der anderen Seite passiert aber auch leider dieses Greenwashing, dass sie dann die Produkte so verkaufen, dass es erstmal total toll klingt. Aber dann ist es am Ende manchmal nur einfach eine Werbebubble. Also sei es das Versprechen, das ist jetzt ohne Geschmacksverstärker und wir haben Hefeextrakt drin, was ein ganz natürlicher Geschmacksverstärker ist. Aber es ist natürlich der Wille, dieses Produkt so toll zu präsentieren, dass Verbraucher es immer noch gerne kaufen, obwohl sie schon mal drüber nachgedacht haben.
Ich fand es spannend, dass Sie gesagt haben, dass auch so ein gesellschaftlicher Wandel stattgefunden hat. Erstmal ging es nach der Kriegszeit darum, satt zu werden, dann ging es vielleicht darum, schneller zu kochen. Und jetzt auch in den Ernährungsempfehlungen steckt ja auch drin, dass die Ernährung möglichst ökologisch sein soll. Also es wird auch die CO2-Bilanz berücksichtigt. Und das hat mich jetzt überrascht, weil ich war dann erstmal irritiert, weil ich dachte, naja, wenn die Deutsche Gesellschaft für Ernährung etwas empfiehlt, dann geht es da primär um meine Gesundheit, ne? Also ich sollte mich so ernähren, damit ich gesund bin. Und jetzt haben die sozusagen einen anderen Zielparameter mit eingefügt. Das war mir gar nicht so klar, was einerseits nachvollziehbar ist, weil das auch gesellschaftlich sozusagen ein Trend ist und man sagen kann, ja, wir also allgemein möchten, dass wir uns auch so ernähren, dass es ökologisch vertretbar ist. Aber es ist ja auch ein gewählter Parameter. Man könnte jetzt ja auch andere Sachen reinnehmen, zum Beispiel, was ist denn ethisch eine korrekte Ernährung? Wäre jetzt ja auch eine Möglichkeit gewesen, aber man hat sich für dieses Ökologische entschieden. Das fand ich jetzt ganz spannend und ich war wirklich überrascht.
Ja, also ich fand es auch spannend. Ich habe mir auch natürlich angeschaut, wie sind diese Empfehlungen jetzt entstanden, im Gegensatz auch zu den vorherigen Empfehlungen. Also die allerersten Empfehlungen, die wir so hatten, waren natürlich auch eher auf den Nährstoffbedarf ausgerichtet. Und jetzt haben sie aber einerseits Ernährung und Gesundheit als eine Vorgabe reingebracht und gleichzeitig auch Ernährung und Umwelt und den Umwelteinfluss, sei es die CO2-Bilanz, sei es die Stickstoffbilanz oder auch die Bodenfruchtbarkeit und Ähnliches. Aber spannenderweise haben diese Variablen gar keinen großen Unterschied gemacht. Das fand ich für mich selber auch total spannend. Ich persönlich sehe das auch meistens gar nicht als großen Konflikt, Ernährung und Gesundheit und Ernährung und Umwelt. Und spannend, dass es bei diesem mathematischen Modell auch so rausgekommen ist. Also wir haben die Menschen, die dann sagen, ich möchte aber diese Empfehlung nur für meine Nährstoffe haben. Ich möchte, dass mir die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nur was zu den Nährstoffen sagt. Den Rest, das kann ja jemand anders bestimmen. Das erwarte ich von wem anders. Kann ich auch irgendwo nachvollziehen. Dann aber mit der Begründung, wenn sie Ernährung und Gesundheit eingegeben haben oder Ernährung und Umwelt, kam eigentlich das Gleiche raus, finde ich es wichtig. Und irgendwo ist es natürlich auch eine Bedingung, die wir haben. Wir wissen alle, unsere Ressourcen können knapp werden. Und wenn wir uns langfristig ernähren wollen, ist ja auch die Bedingung, dass wir auch genug Nährstoffe, genug Nahrung überhaupt zur Verfügung haben. Und dann ist es natürlich total sinnvoll, auf die Umweltparameter zu gucken, denn die Umwelt stellt uns ja das, was wir essen, zur Verfügung. Das ist also quasi auch, ja, also wenn ich immer nur auf die Nährstoffe gucke, aber gar nicht auf die Umwelt, habe ich vielleicht irgendwann keine Nährstoffe mehr.
Gerade wenn man auf politischer Ebene Entscheidungen trifft, findet man ja häufig, dass der Zeithorizont, auf den geachtet wird, oft zu kurz ist. Und dass gerade wenn man langfristig denkt, man im Grunde genommen andere Parameter berücksichtigen müsste, als wenn ich jetzt sage, ich weiß nicht, ich will jetzt meine Wählerschaft befriedigen oder will Lobbyinteressen oder Interessen von verschiedenen Interessensgruppen berücksichtigen. Das ist ja meist kurzfristiger gedacht. Und solche Dinge auf politischer Ebene durchzusetzen, sind, so wie ich das mitkriege, relativ schwierig. Aber wenn man darüber nachdenkt, und das ist eine Einschränkung, die wahrscheinlich gar nicht so oft zutrifft, gerade beim Thema Ernährung, außer man beschäftigt sich aktiv damit, aber für so DurchschnittsverbraucherInnen, wir machen uns wahrscheinlich meistens gar keine Gedanken darüber, weil das Essen kommt aus dem Supermarkt oder vom Markt oder aus dem Kühlschrank im Zweifelsfall und uns geht es so gut, dass ich mir gar keine Gedanken darüber mache, wo die herkommen. Und dann auch noch langfristig zu denken und etwas zu berücksichtigen, was zum Allgemeingut gehört, ist vielleicht ja auch nicht gerade die größte Stärke von uns Menschen, weil da gibt es so ein In-Group-Bias und solange es mir und meiner direkten Umwelt gut geht, interessiert mich das im Zweifelsfall ja oft nicht. Auch wenn es sollte, würde ich dazu sagen, aber oft per Default interessiert es uns ja dann nicht so stark, was die anderen angeht. Und da finde ich dann solche Parameter mit in die Empfehlungsliste zu stecken eigentlich eine sehr gute Idee, weil das umschifft sozusagen unsere intrinsischen Biases gegenüber uns selber und unserer kleinen Mikroumwelt.
Ja, sehe ich ganz genauso. Und vor allem auch, also klar, wenn wir jetzt selber an uns denken, wir sind ja auch so ein bisschen durch die Evolution drauf gepolt, wir brauchen auch bei der Ernährung eine schnelle Belohnung. Also wir haben immer noch das Belohnungszentrum, was auf viele Lebensmittel anspricht, die aber vielleicht langfristig auch gar nicht so gut wären. Also von daher ist es auch gut, da ein bisschen langfristiger zu denken. Und also ich bin ja auch aufgewachsen und es gab keinen Mangel an irgendwelchen Lebensmitteln. Und das heißt, ich kenne das gar nicht. Wohingegen meine Großeltern mir ja immer noch erzählt haben, wie es nach dem Krieg war und wie knapp das war. Und ich finde es eigentlich einerseits natürlich erschreckend, andererseits aber vielleicht auch gut und lehrreich, dass wir jetzt in den letzten Jahren auch mal mitbekommen haben, sei es gestörter Warenverkehr durch die Corona-Pandemie, sei es Beginn des Ukraine-Krieges und wir hatten kein Sonnenblumenöl mehr. Finde ich, ist es natürlich auch nochmal gut, dass einem ganz bewusst wird, wir haben es hier sehr gut und es ist aber gar nicht selbstverständlich, denn in vielen anderen Teilen der Welt ist das eben nicht so. Und wir sehen auch, Lebensmittelwertschätzung hat ja in den letzten Jahren leider abgenommen. Wir haben auch in Deutschland wirklich eine hohe Rate an Lebensmittelverschwendung. Es sind etwa 78 Kilogramm pro Person pro Jahr. Und das ist total erschreckend, wenn ich weiß, wie viele Ressourcen ich dafür wegwerfe, die ein Landwirt da reingesteckt hat, die unsere Umwelt gegeben hat, die vielleicht auch die Industrie diese Lebensmittel verarbeitet hat. Auch da steckt eine Menge drin, auch eine Menge Know-how. Und deswegen hoffe ich ehrlich gesagt, dass das in Zukunft immer wichtiger wird, dieses langfristige Denken, gerade was Lebensmittel und Ernährung angeht und vielleicht auch Lebensmittel und die eigene Gesundheit. Also wenn man mit Jugendlichen spricht und ihnen sagt, du, ist vielleicht nicht so gut, wenn du jeden Tag eine Tüte Chips isst, weil jetzt bist du noch rank und schlank und fit, aber wenn du das mit 35 machst, das klappt nicht mehr. Das ist denen in dem Moment völlig egal und kann ich auch nachvollziehen. Ist vollkommen in Ordnung, so sind wir halt. Aber vielleicht, dass man irgendwann diesen Blick dafür bekommt, das, was ich jetzt zu mir nehme, das beeinflusst mich auch später. Also ich habe irgendwann mal den schönen Vergleich gehört, man muss sich den eigenen Körper vorstellen als ein Haus. Und für ein Haus, das ich selber baue, würde ich auch nur die besten Baustoffe haben wollen. Denn ich will da drin ja wohnen. Das muss sicher sein, das muss widerstandsfähig sein gegen den Wind und das muss lange halten. Und genauso sollte ich das mit meinen Lebensmitteln auch machen. Und das finde ich ist immer eine gute Vorstellung.
Beim Hausbau ist ja auch immer so ein bisschen ein Kompromiss. Ja, welche Materialien sind besonders gut und was kann ich mir leisten? Wie viel will ich da vielleicht auch an Arbeit und Zeit investieren? Und so ist bei der Ernährung vielleicht auch immer so ein bisschen ein Kompromiss. Mhm. Was geht vielleicht schnell? Was habe ich, was ist verfügbar und so weiter? Ich finde bei dem Ökologischen, das ist aber auch so ein Parameter, wo es ja auch Kontroversen gibt, so eine Planetary Health Diet wurde auch irgendwie vorgeschlagen. Und da gibt es aber auch Kontroversen, was ist denn eigentlich global gesehen wirklich gut? Also wäre es zum Beispiel gut, wenn wir in Deutschland jetzt auf einmal eben mehr Nüsse essen würden und besonders wenig Fleisch? wo kämen dann überall die ganzen Nüsse her zum Beispiel? Oder also was würde denn wie global funktionieren? Das ist gar nicht so einfach zu sagen, stelle ich mir vor.
Sehe ich auch so. Also der Ansatz der Planetary Health Diet war ja auch zu gucken, was ist so der Nährstoffbedarf der Bevölkerung und was sind unsere planetaren Ressourcen und daraus quasi eine Empfehlung zu machen. Spannenderweise ist sie gar nicht so weit weg von den Ernährungsempfehlungen, die wir jetzt haben. Es ist relativ dicht dran. Ja, ich finde das auch kritisch, dann immer zu sagen, wir müssen jetzt mehr Nüsse essen und wenn wir selber gar nicht so viel davon anbauen. Aber ich glaube, man muss sich auch so ein bisschen auf das zurückbesinnen, was wir früher auch angebaut haben. Also wir hatten zum Beispiel auch Sonnenblumenkerne in deutlich höherem Maß, Leinsamen und ähnliches. Es kann dann halt nicht die tolle der Cashewkern sein, der auch in seinem Anbau viel, viel Wasser braucht und es ist sehr, sehr aufwendig und der muss noch weit hierher transportiert werden, auch wenn die besonders gut schmecken. Aber zum Beispiel auch Sonnenblumenkerne liefern total viel Magnesium, sind gesund, man kann sie super benutzen für verschiedene Dinge. Also ich glaube, wir müssen auch mal wieder zurückkommen zu dem, was kann denn eigentlich unser Boden leisten? Und dann haben wir vielleicht auch ein bisschen, ja, ein gesünderes Ökosystem hier.
Und Sie haben ja vorhin auch gesagt, richtigerweise, wir leben in der Marktwirtschaft und in der Marktwirtschaft gibt es natürlich Leute, findige Leute, die aktuelle Trends oder sowas weiterspinnen und noch ein bisschen in extremere Gefilde führen. Und das gibt es ja auch in der Ernährung. Da gibt es dann Superfoods oder sowas, die dann besonders gut sind und angepriesen werden als Allheilmittel und man muss nur noch das essen. Das ist dann ja meistens Clickbait oder so. Aber das ist dann auch schon fast wie so ein Pyramidenschema. Und das ist eine Verbraucherfrage, will ich das ausgeben oder nicht, schön und gut. Aber manchmal geht es dann ja sogar zu weit und das Pendel schwingt über und dann wird es wieder ungesund, wenn man zum Beispiel, kenne ich mich nicht so gut aus, aber Sie haben vorhin auch eingangs gesagt, Vitamine oder sowas. Und dann, wenn ich zu viele Vitamine, dann gibt es Hypervitaminosen, wenn ich so fettlösliche Vitamine zu viel aufnehme. Aber ich weiß von Professoren an Universitäten, so männlich, deswegen nur Professoren, die mir erzählt haben mit Megadosing und sowas, der wird nie krank und sowas. Und dann habe ich gedacht, eigentlich müsstest du das doch besser wissen, weil wenn du in die Forschungsliteratur schaust, was ich dann mal gemacht habe, habe ich gedacht, also A, entweder ist die Evidenz dafür nicht da und dann kann man sowas einfach behaupten oder es gibt Evidenz, die darauf hindeutet, dass es sogar eher schlecht ist. Also gerade bei Vitaminen und sowas. Und dann wird es ja auch wieder gefährlich und auch da hat ja dann die Verbraucherzentrale vielleicht oder kann sowas die Funktion haben als Broker für möglichst objektive Informationen ohne Interessenvertretung, die einem in einem Pyramidenschema oder in einem anderen Verkaufsschema was verkaufen möchte.
Ja, genau. Das ist auch genau ein Bereich, in dem wir sehr aktiv sind, in dem wir einen eigenen Internetauftritt genau dafür haben. Klartext Nahrungsergänzung, gerade das, was Sie da angesprochen haben, die orthomolekulare Medizin, habe ich mich neulich nochmal wieder ein bisschen selber fortgebildet. Da gibt es ja quasi gar keine Evidenz. Oder es gibt wirklich ganz, ganz schlechte Studien, die dann irgendwas herausgebracht haben und man kann dann einfach sagen, ja, das funktioniert auch nicht. Was ich immer ganz spannend finde bei der Ernährung, dass man eigentlich fast nichts auf ein Lebensmittel runterbrechen kann. Es sind in der Regel Ernährungsmuster, die wir haben. Und man kann die oft überhaupt nicht losgelöst sehen. Also die Leute wollen natürlich immer hören, was soll ich denn eigentlich essen? Ach so, Möhren sind gut. Ich habe gerade vor ein paar Wochen wieder gelesen, Mensch, Möhren schützen vor Krebs, 5 Portionen Möhren die Woche. Ja, aber dann habe ich ganz viele andere Nährstoffe vielleicht nicht in meiner Ernährung. Also das ist ja das große Problem. Und genau deswegen ist ja auch immer die Empfehlung, bunt und vielseitig, denn wir haben in Obst und Gemüse haben wir einerseits die tollen Ballaststoffe, die sind auch wirklich super und wir haben aber ganz unterschiedliche davon. Aber noch viel mehr haben wir sekundäre Pflanzenstoffe und auch die sind unterschiedlich, je nachdem. Deswegen gibt es ja auch diese Empfehlung, was Rotes, was Gelbes, was Grünes, was Rotes am Tag, immer bunt, einfach weil da unterschiedliche sekundäre Pflanzenstoffe drinstecken und auch die eine Wirkung haben. Und es gibt ja auch ganz spannend, das ist eine der wichtigsten Studien, glaube ich, im Bereich Ernährung und auch Vitamine, diese Studie ATBC, dass man Menschen, zum Beispiel auch Rauchern, isolierte Vitamine gegeben hat, nämlich Alpha-Tocopherol und Beta-Carotin. Beta-Carotin, die Vorstufe von Vitamin A. Und durch diese hohen Dosierungen an Beta-Carotin haben die Raucher sogar mehr Lungenkrebs bekommen. Also die Gruppe, die Beta-Carotin bekommen hat, die haben mehr Lungenkrebs bekommen. Und ich weiß, ich habe im Studium, haben verschiedene Professoren dazu verschiedene Ideen gehabt, woran das jetzt gelegen haben könnte. Es kann natürlich sein, die hatten schon mehr Krebsvorstufen und dieses Beta-Carotin hat die Tumorzellen dazu gebracht, sich mehr zu teilen. wäre eine Möglichkeit. Oder diese einseitige Ernährung durch nur dieses Beta-Carotin hat die anderen Carotinoide, davon haben wir ja noch viel, viel mehr. Die sind zum Beispiel in Tomaten, in Spinat, also in vielen verschiedenen Obst- und Gemüsesorten, hat die anderen verdrängt und die konnten dann ihre Wirkung gar nicht entfalten. Das geht so ein bisschen hin mit Einseitigkeit, ne? Also ich weiß nicht, was davon richtig ist. Und ich glaube, wir wissen es auch alle bis heute noch nicht. Gerade das ist das Spannende an der Ernährung. Aber das zeigt ganz deutlich, es kann auch zu viel sein. Also viel hilft nicht immer viel, denn viel kann auch viel schaden. Gerade bei Vitaminen und Mineralstoffen sehen wir das. Ist ja klar, alles, was eine Wirkung hat, das kann auch potenziell eine Nebenwirkung haben. Und gerade bei diesen Hyperdosen an irgendwas gut, Vitamin C ist jetzt zum Beispiel, wurde ja früher mal sehr propagiert. Das hat jetzt weniger schädliche Nebenwirkungen, wenn ich dann genau zu den fettlöslichen, die hatten wir schon angesprochen, komme. Ja, wenn der Körper das Vitamin D nicht mehr los wird, dann kann das auch wirklich zu Schädigungen führen. Und das ist ein großes Problem. Und wir haben dazu einen eigenen Internetauftritt, Klartext Nahrungsergänzung. Und da haben wir ganz, ganz viel davon aufgeführt. Also was sagt überhaupt die Werbung über bestimmte Produkte, über Nahrungsergänzungsmittel? Und was darf sie überhaupt sagen? Welche Produkte gibt es? Welche werden vertrieben? Also ich habe zum Beispiel erst letzte Woche wieder eine Meldung bekommen, ein Berliner Anbieter verkauft etwas, was gar nicht zugelassen ist in Nahrungsergänzungsmitteln. Und es gibt manche Sachen, die wirklich nicht zugelassen sind. Ansonsten kann da ziemlich viel rein, einfach weil sie als Lebensmittel gelten. Und das heißt, ich habe keine Zulassungspflicht wie bei Medikamenten. Kann man natürlich sagen, ja gut, ist ja Lebensmittel, ist ja in Ordnung, aber es ist für uns ein großes Problem, weil die Anbieter, die werben damit mit den wirklich windigsten Versprechungen. Also wir haben zum Beispiel gefunden, einer mit einem Fruchtpulver hat gesagt, das wirkt stärker als jede Chemotherapie. Das ist verboten, aber erstens gibt es keine Zulassungspflicht, das hat keiner vorher überprüft und zweitens ist es im Internet und das zu kontrollieren ist halt echt schwierig und das ist so ein Katz-und-Maus-Spiel und ich finde das super schwierig, einfach weil Verbraucherinnen und Verbraucher erstmal diesen wirtschaftlichen Schaden davontragen können, dass sie etwas kaufen auf ein Versprechen hin, was überhaupt nicht wahr ist, was so auch verboten ist und gleichzeitig auch, dass sie einen gesundheitlichen Schaden haben können, seien es gefährliche verbotene Substanzen in den Produkten oder sei es jetzt bei diesem Chemotherapiebeispiel, dass jemand sagt, Mensch, ich habe Krebs, Chemotherapie hat nicht geholfen, ich nehme jetzt das und setze meine Chemotherapie ab. Und sagt dem Arzt auch noch nicht mal Bescheid. Auch das gibt es. Also das heißt, das sind alles so Sachen, ja, Vitamine und Mineralstoffe gab es einen riesen Hype und gibt es auch wieder aktuell, sollte man aber auch ausgewogen beachten. Also ich glaube, so relativ viele Sachen im Leben haben ja zwei Seiten und das ist hier auch ganz, ganz wichtig.
Ist natürlich schwierig, das zu verkaufen. So alles nach Maßen und von allem ein bisschen ist kein sexy Verkaufsslogan. Ich habe da auch gerade im privaten Netzwerk habe ich eine Nachricht bekommen von jemandem, der mit dem ich mal zusammengearbeitet habe und der hat mir so eine lange Nachricht über LinkedIn geschickt mit einer revolutionären Methode, weil jetzt nämlich die Mikronährstoffe myzeliert kommen, wasserlöslich in Myzellen. So, und dann hat er auch geschrieben, das ist also Schweizer Spitzenforschung und das ist alles etabliert und das wirklich dann Bioverfügbarkeit von über 95% und ich habe mir dann die Mühe gemacht und habe mal nachgefragt und habe gesagt, worauf basiert das? Ist das patentiert oder gibt es da Studien dafür? Und er hat mir da auch zwei Studien geschickt, aber das waren In-vitro-Studien aus irgendwelchen, weiß nicht, ob das Zellkultur oder noch früher überhaupt gar keine Zelle gesehen, was klinisch wahrscheinlich komplett irrelevant ist oder wir wissen es nicht. Aber das sind In-vitro-Studien, wo man vielleicht voll mit irgendwie solchen Sachen was zugeballert hat und dann hat man höhere Werte gesehen. Okay, aber ist das medizinisch relevant? Unwahrscheinlich. Ich habe das dann auch mal recherchiert und so, das ist patentierte Technologie und diese Myzellen und so, auch jetzt mit den Impfstoffen, da kann man ja viel machen mit so Nanopartikeln und so. Das ist sicher ein aktives Forschungsfeld, aber die Aussage war, wo ich hellhörig geworden bin, war dann auch die Aussage, es kann Krebstherapie ersetzen. Und dann habe ich gedacht, das ist ein Heilsversprechen oder ein Claim, den sie so wahrscheinlich gar nicht machen dürfen, aber wahrscheinlich wird es als Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Und eine andere Geschichte war auch mal, dass mir der Sohn von einem Freund von mir mal mich kontaktiert hat und meine Unterstützung aus wissenschaftlicher Sicht als Fürsprecher für ein Produkt haben wollte, mit noch Label von der ETH Zürich drauf am besten. Der wollte nämlich wasserstoffangereicherte Trinkwasser für Spitzensportler mehr kaufen. Der FC Bayern München würde das schon machen und Leistungssteigerung und so. Und ich habe dann gedacht, also allein aus dem Chemieleistungskurs denke ich mir, das ist Unsinn, was du erzählst. Völliger Quatsch, da muss ich nicht für studiert haben, da brauche ich nur Schulwissen für. Aber das sind dann die Methoden, mit denen solche Leute dann auch arbeiten und verkaufen, wenn das Label von der Universität draufsteht oder jemanden, den ich im Bekanntenkreis habe, den ich sage, hey, das ist alles legitim und so, schreib doch deinen Namen noch drunter. So passiert das dann. Und dann hinterfrage ich, da kommt kritisches Denken ins Spiel, als Endverbraucher das meistens nicht, sondern ich denke, ah ja, bekannte Leute, ist vielleicht ein Fußballspieler oder eine Universität, es wird schon stimmen. Oder? Und das ist schwierig.
Ich finde das auch super schwierig, weil gerade bei Lebensmitteln, einerseits, finde ich, haben wir alle ja so einen leichten Expertenstatus, weil wir müssen uns ja auch alle jeden Tag ernähren. Das heißt, es ist nicht so, wie ich zum Beispiel sage, von Autos habe ich wirklich überhaupt gar keine Ahnung. Also ich kann sie fahren, aber in so einen Motor habe ich auch noch nie reingeguckt. So. Aber ernähren müssen wir uns alle täglich. Das heißt, so ein Grundwissen bringen wir eigentlich alle mit. Und deswegen ist es natürlich auch schwierig zu sagen, ich habe davon jetzt keine Ahnung. Dann werden Studien, wie eben so gut beschrieben, entweder nur In-vitro-Studien gezeigt. Also zu meiner Studienzeit war Kurkumin noch so das Ding. Krebstherapie und weiß ich nicht, das hätte so tolle Eigenschaften, aber so hohe Mengen an Kurkumin kann keiner aufnehmen und es gerade Kurkumin ist ja auch sehr reaktionsfreudig und macht Reaktionen, die eigentlich gar nicht da sind quasi, so Fehlreaktionen, also von daher, das war auch wichtig und ich glaube, in der Zeit vor uns hat mir eine Professorin immer erzählt, es gab früher auch diese Knoblauchkapseln in der Apotheke, weil Knoblauch doch antimikrobiell, antientzündlich und so weiter und dann meinte sie, ja, gut, aber wenn man so viel isst, wie in diesen Studien gebraucht wurde dafür, dann ist man nicht mehr gesellschaftsfähig. Das sind nämlich 5 Knollen. So, also das heißt, in dem Spannungsfeld stehen wir immer, dass quasi so eine Clickbait-Überschriften kommen und dass die Leute dann sagen, cool, das ist ja super, weil so eine ausgewogene, gesunde Ernährung, das ist genau, wie Sie es gesagt haben, nicht sexy. Und ich muss mir jeden Tag wieder überlegen, was ich neu machen muss. Und das ist anstrengend. Und genau deswegen wollen wir alle ja gerne diese schnelle Lösung. Und das gilt für die Ernährung und dann diese Regeln, an denen ich mich festhalten kann. Dieses, ach so, wenn ich dann jede Woche 5 Portionen Möhren esse, okay, ja, dann ist schon 5-mal entschieden diese Woche, ist für die Leute dann halt einfach. Das mit den Nahrungsergänzungsmitteln finde ich ehrlich gesagt noch perfider, weil da so sehr auf die Emotionen gegangen wird der Menschen. Ne? Also wir haben unsichere Menschen, die denken, irgendwas läuft nicht gut, auch gesundheitlich zum Beispiel. Also gerade Menschen, die Krebs haben, die sind total empfänglich für alles, was ihnen irgendwie helfen kann. Und genau darauf zielt diese Werbung ja ab. Das ist auch gerne diese Influencer-Werbung. Jemand, den ich morgens aufstehen sehe, wie er sich fertig macht, das ist ja total in. Der wird mir das erzählen, weil er mir was Gutes will, weil er mein Freund ist. Und ich glaube, wir haben alle oft nicht die Möglichkeit, das dann zu trennen. Einfach weil wir da emotional ja auch drin verhaftet sind. Und genau deswegen verkaufen sich diese Produkte so gut. Und also, was ich ja immer jedem Verbraucher sage, ich wäre immer ganz, ganz vorsichtig, wenn jetzt was Revolutionäres kommt, was noch nie jemand gesehen hat, was für oder gegen alles hilft. Denn ganz ehrlich, das hätten wir alle schon gewusst. Und was ich immer so ein bisschen ernüchternd finde, gerade zum Abnehmen, wird ja immer sehr, sehr viel verkauft. Und dann immer, du musst jetzt diese Diät machen, du musst diese Diät machen, du musst diese. Das Einzige, was so wirklich richtig hart belegt ist, ist, wenn ich weniger Kalorien zu mir nehme, als ich verbrauche, nehme ich ab. So. Und dann gibt es natürlich verschiedene Arten, wie ich das erreichen kann mit Low Carb und Low Fat. Dann wird immer gesagt, ja, Low Carb ist total gut. Ja, das erste halbe bis ein Jahr und danach ist Low Fat besser, vielleicht auch, wenn man das besser durchhalten kann. Das heißt, es gibt jetzt hier keinen tollen, klaren Sieger. Aber es wäre vielleicht auch zu einfach zu sagen, du musst weniger Kalorien essen, als du verbrauchst und dann nimmst du ab. Möglicherweise ist es zu einfach.
Also eben, man hätte gerne irgendwelche einfachen Rezepte, ne, wie könnte man sich ernähren. Es ist aber auch von den Studien her einfach auch schwierig zu untersuchen, wie wirkt sich welche Ernährung genau aus und auf wen wirkt sich welche Ernährung wie aus. Und generell ist es einfach ein Feld, glaube ich, in diesem Bereich, wo man einfach schon, ja, da kann man dies oder jenes zeigen mit dieser oder jenen Studie. Das gibt da einfach verschiedene Effekte. Auch wenn ich jetzt schon irgendwas zu mir nehme zusätzlich, vielleicht ernähre ich mich dann anders, vielleicht gehe ich dann bewusster mit mir um. Aber auch wenn man Umfragen macht, wie ernähren sich die Leute, das ist ja auch wieder die Frage, was geben die dann wirklich an und was essen sie in Wirklichkeit? Also das eine ist, was sage ich, dass ich esse und weiß ich das überhaupt wirklich so ganz genau oder will ich so genau wissen, was esse ich denn wirklich, wie ist die Kalorienzusammensetzung denn in meinem Einkaufskorb tatsächlich? Und man hat viele Fallstricke, auch wenn ich jetzt sagen würde, eben, was wäre eine optimale Studie, wie könnten wir rausfinden, was wäre jetzt für bestimmte, was wären gute Parameter, die man messen kann. Dann kann man ja auch sagen, ich gucke mal, wie viel sind die Herzerkrankungen, wie ist Diabetes? Oder da kann ich ja dann auch vielleicht, wenn ich einen großen Datenpool habe, ne, kann ich mir auch wieder das rausziehen und sagen, aha, da sehen wir jetzt einen Effekt oder dort sehen wir jetzt einen Effekt. Ich meine, harter Endpunkt ist einfach tot. Ne? Wie alt wird jemand? Dafür brauche ich ja dann Studien, die gehen endlos. Das kann man auch wieder nicht machen. Und ich kann auch den Menschen nicht irgendwie sagen, ihr müsst jetzt 50, 100 Jahre lang dies oder jenes essen. Also es ist auch wirklich ein Feld, das so wahnsinnig schwer zu beforschen ist, finde ich.
Sehe ich ganz genauso. Also gerade wenn man sich das anschaut, wir haben ja auch viel, das hatte ich vorhin schon gesagt, mit diesen Ernährungsmustern zu tun. Also Menschen, die zum Beispiel wenig Süßgetränke trinken, die ernähren sich oft auch bewusster und sie trinken diese Getränke oft deswegen nicht, weil sie sich bewusster ernähren. Und dann kann man das wieder nicht, also man müsste dann dafür adjustieren in einer Studie. Aber hat man denn wirklich alle Faktoren gefunden, um die man adjustieren kann, um wirklich nur eine Lebensmittelgruppe rauszufinden? Also was wir häufig haben, ist, dass dann verglichen wird, die Menschen mit dem höchsten Verzehr an etwas gegen die Menschen mit dem niedrigsten Verzehr an etwas, was vielleicht einen Anhaltspunkt geben könnte. Aber auch da haben wir Ernährungsmuster drin, die ich so gar nicht ausschalten kann. Und genau, erstens ernähren sich Menschen über die Jahre nicht automatisch konstant. Die können das auch mal wechseln. Das kann durch eine Krankheit sein, durch einen Umzug, durch eine andere Partnerwahl. Es gibt halt viele verschiedene Einflussfaktoren, die ja sowohl auch meinen eigenen Ernährungsstil beeinflussen und was eigentlich noch viel wichtiger ist, wir können Ernährung auch total schlecht erfassen. Ich bin total froh drum, dass ich im Studium selber mal die verschiedenen Methoden der Ernährungserhebung durchgemacht habe, dass wir das alle mal ausprobiert haben. Eben war nämlich auch die Frage, was geben die Menschen denn an, was sie gegessen haben und was haben sie wirklich gegessen? Da haben wir ganz oft soziale Erwünschtheit. Also es kommt drauf an, wer jetzt fragt, wem ich das ernähre und in der Regel machen sich die Menschen meistens ein bisschen besser in dem, was sie ernähren. Und spannenderweise Menschen, die eher übergewichtig sind, neigen zum Underreporting und Menschen, die eher untergewichtig sind, neigen zum Overreporting. Einfach, weil es sozial eben erwünschter ist, weil sie das genau wissen. Und es ist aber auch schon total schwierig, alleine zu überlegen, es gibt so einen 24-Stunden-Recall, was habe ich gestern gegessen? Da müsste ich jetzt auch schon überlegen, wie war das mit den Mengen? Also selbst wenn ich auf alle Sachen komme, die ich gegessen habe, ist das schwierig. Und was extrem anstrengend ist, ist ein 7-Tage Ernährungsprotokoll zu führen. Also dass man wirklich jedes bisschen aufschreibt, was man isst, dann auch noch mit der Uhrzeit. Und ich habe mich selber da drin ertappt, dass ich dann gesagt habe, nee, bevor ich das jetzt noch aufschreibe, muss ich das jetzt nicht. Und ich glaube, das ist einfach auch das Problem in vielen Studien, was wir haben, dass wir das gar nicht so genau erfassen können. Ich war selber mit dabei, das war nicht meine Studie, aber ich war mit am Institut, als kontrolliert junge Männer über- und unterernährt wurden. Das heißt, die haben dann quasi ihren ganzen Tag bei uns im Institut verbracht, haben nur das gegessen, was ihnen gekocht wurde oder was sie dann mit nach Hause bekommen haben. Schlafen durften sie zu Hause. Das heißt, da war das sehr kontrolliert, aber es war unglaublich aufwendig und sehr, sehr teuer. Und auch das durch eine Ethikkommission zu bekommen, ist schwierig, aus guten Gründen, weil es ist halt einfach keine natürliche Umgebung. Aber nur so kriegt man halt wirklich ganz harte Ergebnisse und das kann man eben nur über kurze Zeit machen. Und genau dann habe ich ja natürlich diese Endvariablen nicht mehr. Also das, finde ich, macht es auch immer so schwierig. Und natürlich wollen wir Menschen gerne immer eine verkürzte Botschaft haben, wie ich soll Möhren essen oder rote Beete sind ein Superfood, das solltest du auch jeden Tag essen, weil das viel einfacher ist, als sich jeden Tag wieder was Neues zu überlegen.
Da gibt es aber auch ja kognitive Stützen und man könnte meinen, da wird einem geholfen, wenn ich nämlich zum Beispiel, ich gehe zum Lebensmittelkaufen in den Supermarkt, ich habe zwar den Wochenmarkt vor der Haustür, da gehe ich samstags zum Brötchen holen hin, aber das meiste kaufe ich im Supermarkt und da kann ich mich ja auch orientieren oder da wird mir vorgegaukelt, dass ich mich orientieren kann. Weil wenn ich auf die Nahrungsmittelverpackungen schaue, was vielleicht die meisten Leute auch gar nicht machen, aber ich stehe manchmal wirklich im Supermarkt und schaue mir an, was da alles für Aufkleber und Etiketten drauf sind. Also wenn ich es dann mal gekauft habe, lese ich mir tatsächlich die Nährwerttabelle durch und all die Sachen. Und da sind ja wahnsinnig viele Informationen heutzutage auf den Lebensmitteln drauf. So viel sogar, dass man fast den Eindruck bekommt, da ist so viel drauf gekleistert, dass man sowieso nicht mehr weiß, wo man hinschauen muss. Und da gibt es ja dann aber auch irgendwie Bestrebungen von politischer Seite, dass da vereinheitlichte Ampelsysteme oder Label oder sowas gibt. Ich weiß immer, die Butter, die ich kaufe, die ist rot, die ist nicht gut. Muss meinen Kindern erklären, warum ich Butter esse und so. Aber da ist ja eine Informationsflut vorhanden im Supermarkt, wo ich, glaube ich, als Normalverbraucherin völlig überfordert bin.
Ja, da gebe ich Ihnen vollkommen recht.
Was mache ich da?
Also auch mir fällt das manchmal schwer, obwohl ich die allermeisten Siegel und Label und Kennzeichnungselemente auf den Verpackungen kenne, fällt mir das auch schwer. Und wenn ich mir eins super aufmerksam durchgelesen habe, beim zweiten habe ich schon keine Lust mehr. Dann mache ich das nicht mehr. Und es geht fast allen Verbrauchern so. Es ist ja auch sogar teilweise so, dass die Hersteller darauf übergehen, Sachen mit einem QR-Code nur noch zu kennzeichnen, was nicht Pflichtkennzeichnung ist. Ansonsten dürfte das nicht im QR-Code verschwinden. Das macht fast niemand. Also es ist schon anstrengend. Also ich finde es natürlich gut, dass wir da immer mehr drauf haben, was auch dazu führt, dass Menschen sich bewusst und informiert entscheiden können. Aber man muss auch sagen, auf den Verpackungen ist noch viel, viel mehr drauf, was wir gar nicht brauchen. Also ein Großteil davon ist Marketing. Es gibt ja den Nutri-Score zum Beispiel, das angesprochene E, also diese Nährwertampel quasi. Also es gibt Studien dazu, wirklich in so Testsupermärkten, dass man sich das angeguckt hat, wenn auf den Lebensmitteln keine so eine Kennzeichnung ist oder wenn farbliche Nährwertkennzeichnungen drauf sind. Wie kaufen die Leute ein? Ist das ein gesunder Warenkorb oder ein eher nicht so gesunder Warenkorb? Und man hat schon gezeigt, wenn da diese farblichen Kennzeichnungen drauf sind, kaufen sie gesünder ein und mit dem Nutri-Score war es am besten. Also es ist natürlich schon mal so eine Beobachtung, die gut ist. Und ich glaube, für Menschen, die auch keine Lust haben, sich viel mit Ernährung zu beschäftigen, ist es in Ordnung, wenn man ihnen erklärt, okay, wenn du unbedingt ein verarbeitetes Produkt essen möchtest, also zum Beispiel eine Tiefkühlpizza, dann nimm doch lieber die mit dem B, da ist ein bisschen mehr Gemüse drauf und die ist dann schon von den Nährwerten her ein bisschen besser. Aber ein B macht aus einer Tiefkühlpizza noch kein gutes Lebensmittel, muss man jetzt auch mal so sagen. Also so einfach kann man es auch nicht sehen. Geht aber eben bei Ernährung auch nicht. Also wir haben eben schon gesagt, man kann es so schlecht erfassen, man kann es so schlecht auf ein Lebensmittel runterbrechen und das wünschen wir uns ja alle. Ich fände es auch super, aber ist nicht so. Mein Tipp ist immer, so viel wie möglich unverarbeitet essen. Also so viel wie möglich ohne Nährwerttabelle. Obst und Gemüse ganz, ganz viel und so viel wie möglich Lebensmittel, wo wir keine Zutaten drin haben. Also zum Beispiel Hülsenfrüchte kaufen oder seines Dosentomaten zum Beispiel, um mir da draußen eine Linsenbolognese zu machen. Das kann schon mal ein Tipp sein. Und nur, wenn ich sage, ich möchte aber jetzt ein verarbeitetes Lebensmittel, ich möchte gerne, weiß ich nicht, Frühstücksflocken kaufen, dann kann sowas wie der Nutri-Score wirklich helfen. Außer wenn ich sage, okay, die müssen möglichst zuckerarm sein, dann sollte ich die Nährwerttabelle anschauen und dann den möglichst geringen Zuckergehalt wählen.
Das ist ja auch so ein System, wo es bestimmte Vorgaben gibt, was wie wo gewertet wird. Und natürlich nutzen das Hersteller auch aus und passen dann die Zusammensetzung so an, dass sie gerade noch ins B kommen oder sogar ein A bekommen, obwohl das Lebensmittel sonst eigentlich kruscht ist, sage ich jetzt mal. Und dann wird einfach noch ein bisschen Vitamin zugesetzt. Oder man hat dann andere Sachen, wie das Lachsfilet hat vielleicht einen schlechten Score, weil viel Fett drin ist, aber es kann trotzdem ein gesundes Lebensmittel sein.
Genau, also man gerade auch Butter zum Beispiel hat in einer ausgewogenen Ernährung auch ihren Platz. Da darf sie auch sein, sollte aber natürlich immer viel, viel geringeren Umfang ausmachen als Obst und Gemüse, als die Lebensmittel ohne Nutri-Score. Und das ist beim Lachsfilet ja auch so. Niemand würde sagen, ein Lachsfilet ist ein ungesundes Lebensmittel. Aber ich sollte vielleicht nicht 3 Kilo Lachsfilet am Tag essen. Einerseits aufgrund der Nährstoffzusammensetzung, aufgrund der Kalorienmenge und auch aus Nachhaltigkeitsgründen. Und das heißt, bei solchen Sachen würde ich sagen, ist der Nutri-Score auch ein Anhaltspunkt für eine Portionsgröße vielleicht. Davon eher weniger, davon immer mehr. Und ja, die Hersteller können natürlich tricksen. Also wir sehen das ganz genau, dass wenn die Zuckergrenze bei 22,5 liegt, dann packen wir 22,4 rein und schon passt es. Das natürlich 0,1 Gramm Zucker macht das Lebensmittel nicht gesünder, aber es kann natürlich ein Anreiz sein, so ein bisschen zu optimieren und es kann natürlich dazu führen, dass die Rezepturen nochmal überdacht werden und sie sind dann besser. Vitamingehalt wird übrigens nicht mit einbezogen. Also ein Vitaminzusatz rettet das Lebensmittel nicht auf eine bessere Note. Finde ich auch ganz gut, weil hier bei dem 2 haben wir ja alle gelernt, ne? Die Bonbons sind jetzt viel besser, weil die haben noch die guten Vitamine, das gute Vitamin C, was wir eigentlich alle genug haben und wo eine halbe Paprikaschote am Tag reicht, um den Bedarf von einem Erwachsenen zu decken. Aber auch mir wurde gesagt, davon darf ich ruhig einen mehr essen in meiner Kindheit, weil die sind ja gesünder. Das finde ich ist halt, das täuscht schon echt vor. Ich finde, es ist hart an der Irreführung, dass man sagt, dieses Lebensmittel ist jetzt besser. Und es kann auch gefährliche Folgen haben. Was wir jetzt ganz spannend sehen, der Nutri-Score-Algorithmus wurde ja angepasst. Und das finde ich auch total sinnvoll. Es gibt ein wissenschaftliches Begleitgremium zu diesem Nutri-Score. Und da wird dann halt auch geguckt, macht der Nutri-Score eigentlich, was er soll? Und dieses Begleitgremium bringt dann halt auch Punkte ein, die vielleicht angepasst und verändert werden müssten. Und es ist jetzt so, dass die Ballaststoffe nicht mehr so gut gewertet werden und damit rutschen ganz viele weiße Brote oder Mischbrote, also weißes Toastbrot zum Beispiel oder das in Deutschland sehr beliebte Graubrot, die rutschen von A auf C. Einfach, weil sie eine höhere Menge an Ballaststoffen haben müssten, um die gute Wertung zu bekommen. Und das haben eigentlich nur noch Vollkornbrote. Das heißt, hier wurde genau geschaut, macht jetzt dieser Algorithmus das, was er soll? Nee, macht er nicht. Wir müssen ihn nachjustieren. Und das, finde ich, ist eigentlich eine gute Nachricht, dass man auch sowas weiterentwickeln kann. Natürlich kann man auch sagen, okay, ich finde den Nutri-Score blöd, aber ich finde, es ist gut, wenn hier Wissenschaftler auch sagen, nee, da haben wir uns bei der ersten Berechnung getäuscht. Wir machen das so, so ist es besser und schauen dann, wie es in der Praxis ist. Und das führt jetzt leider dazu, oder auch zum Glück, man weiß es nicht, dass einige Brothersteller jetzt den Nutri-Score nicht mehr nehmen. Das ist natürlich schwierig, dann kann ich die Brote nicht mehr vergleichen. Genau deswegen wäre es natürlich toller, wenn der Nutri-Score verpflichtend wäre.
Und mit dem Nutri-Score macht auch, soweit ich das mitkriege, niemand Werbung. Also ich habe keinen Fernseher, ich schaue nicht viel Werbung, aber wenn es dann doch mal irgendwie vorkommt, sehe ich bei Lebensmittelwerbung eher Werbeinhalte, die mit dem Lebensmittel gar nichts zu tun haben. Mhm. Ich erinnere mich aber auch noch an die Milchschnitte, wo es heißt, das Beste aus der Milch und Honig und Kakaobohnen oder sowas, wobei jeder weiß, da ist einfach, es schmeckt lecker, aber es ist haufenweise Zucker drin und da wird man, wenn man sich davon nur ernährt, dann irgendwann auch dick. Ja. Aber das sagt einem niemand. Und in der Werbung sieht man auch schlanke Menschen vielleicht, die in der Milchschnitte essen, gerade nach dem Sport und nicht, ja, die Leute, die wahrscheinlich hauptsächlich Milchschnitte essen.
Ja, genau. Es ist schwierig. Aber ich muss auch sagen, die Werbung wirkt da wirklich, weil sie auch so emotional ist. Ne? Also was ich immer sehr, sehr schwierig finde, ist gerade dieses, du willst doch deinen Kindern was Gutes tun, dann gibst du ihnen meine Milchschnitte mit. Hab mich gerade eben nochmal wieder abgedatet zum Thema Zuckerkonsum in der Kindheit und später. Ja, es ist leider so, wenn ich schon in der frühen Kindheit zu viel Zucker zu mir nehme, dann mache ich das wahrscheinlich mein ganzes Leben lang mit wirklich auch möglichen negativen Auswirkungen. Deswegen ist das total schwierig. Aber auch wir bekommen das mit. Wir gehen ja auch raus und machen Vorträge in verschiedenen Einrichtungen oder machen Schulworkshops. Und ich wurde wirklich mal von der Mutter gefragt, aber ich muss doch meinem Kind so Bonbons oder Schokolade in die Brotbox tun. Das ist doch gut für das Kind. Die brauchen doch Energie. Und da sieht man, was Werbung damit uns macht. Das ist wirklich schwierig.
Ja, und da hatten wir ja kürzlich vor einigen Folgen das Thema Informationskompetenz mit Professor Griesbaum. Und das ist sicher was, das kann man besser ausprägen. Und das wäre vielleicht auch ein Rüstwerkzeug gegen solche Beeinflussungen und Manipulationen durch die Werbung, dass man da ein bisschen durchschaut oder das auch lernt zu hinterfragen. Aber auch aus Sicht so der eigenen, er hat da von Informationsbedürfnissen gesprochen, dass einem überhaupt bewusst wird, wie der Informationsraum gestaltet ist und was für Informationen ich brauche. Und dann schlussendlich natürlich auch, wie ich damit umgehe. Das wäre, glaube ich, generell gegen die Werbung ganz gut.
Genau, also ich glaube, das gilt für jegliche Werbung mit der Informationskompetenz. Was wir aber natürlich auch brauchen, ist Ernährungskompetenz, dass ich dann auch wirklich an der Verpackung überhaupt einschätzen kann, ist das jetzt eigentlich ein Lebensmittel, was ich brauche für einen gesunden Tagesablauf oder ist es das nicht? Und das ist halt wirklich was, ja, früher gab es gar nicht so viele Lebensmittel zur Verfügung. Heute haben wir so eine riesige Flut und das überfordert auch manche. Ich kann das auch total nachvollziehen. Und genau deswegen ist es auch schwierig, Ernährungskompetenz dann noch zu vermitteln. Gerade wenn Menschen jetzt nicht mehr in der Schule sind, sondern schon erwachsen und immer selber einkaufen. Und die haben halt Gewohnheiten. Und gerade bei Ernährung ist es ganz, ganz schwierig, Gewohnheiten zu verändern. Weil damit schon von kleinster Kindheit an, wir sind konditioniert durch Lebensmittel. Das war schon immer so. Und wir sind auch einfach geprägt. Wir haben eine Geschmacksprägung. Und genau das macht es wirklich auch schwierig, oft sich daraus so ein bisschen zu lösen, zu distanzieren und dann zu sagen, aber das wäre die bessere Entscheidung für meine Gesundheit.
Und Sie hatten vorher gesagt, eben beim Zucker, das ist jetzt eine, das würde ich sagen, ist ja eines, wo man relativ klar sagen kann, dass möglichst wenig Zucker gut ist. So, wo sage ich mal, wissenschaftlich, wenn man jetzt mal auf ein Einzellebensmittel das runter reduziert, das ist eines, wo man sagen kann, möglichst kein Zucker. Beim Alkohol weiß ich noch, war es so, dass ich hatte früher auf einer Station gearbeitet, wo wir auch Menschen beraten haben, gerade viel ältere Menschen, die zur Hirnleistungsabklärung gekommen sind. Und da hatte die Ärztin, mit der ich gearbeitet hatte, dann doch oft noch empfohlen, ja, eine kleine Menge Alkohol sei empfehlenswert. Ne? Und ich hatte immer Bauchschmerzen und habe gedacht, also Ich würde jetzt niemandem empfehlen, Alkohol zu trinken. Ich war vorgestern in einem Weinmuseum. Da stand eine ganze Liste mit gesundheitlichen Vorteilen, die der Alkohol mit sich bringen soll. Ich habe gedacht, um Gottes Willen, weiß ich nicht. Da gab es natürlich auch verschiedene Studienergebnisse, die in bestimmte Richtungen gedeutet haben. Aber das hat ja auch wieder Gründe. Und es ist ja auch immer eine individuelle Sache. Wer trinkt Alkohol? Wenn ja, warum? Wie viel? Und was ist da eigentlich gut? Wenn man keinen Alkohol verträgt, ist es wahrscheinlich auch noch mal eine andere Situation als jemand, der viel verträgt. Und selbst der viel verträgt, sollte wahrscheinlich wenig oder gar keinen Alkohol trinken. Was kann man da so sagen? Was ist da dran an dem Thema, dass manche... Zum Beispiel auch, ich weiß, bei den amerikanischen Ernährungsempfehlungen, da steht immer noch drin, 2 alkoholische Getränke für einen Mann und eines für eine Frau pro Tag sei okay, obwohl die wissenschaftliche Evidenz eigentlich meines Wissens nach anders ist. Aber ich bin da auch nicht in dem Thema drin. Wie sieht das aus?
Also als ich im Studium war, gab es auch noch genau diese Empfehlung. Also ich weiß genau, ich habe mitgenommen aus den Vorlesungen, ein Glas Alkohol am Tag für eine Frau ist besser als kein Glas Alkohol am Tag. Und es war dieses berühmte French Paradox und möglicherweise ist es natürlich auch ausgelöst durch die Polyphenole in Rotwein. Die habe ich aber natürlich auch in Traubensaft oder in roten Trauben. Das darf man jetzt nicht unterschätzen. Jetzt ist die wissenschaftliche Meinung aber schon so, Alkohol ist ein Nervengift. Und wenn möglich, so wenig wie möglich. Was wir natürlich auch noch damals dazugelernt haben, ja, bitte nicht jeden Tag, weil das fördert natürlich Suchtverhalten. Wenn ich was jeden Tag mache, wird es zur Gewohnheit und dann komme ich eher in die Sucht rein. Wir haben ja auch das Thema Ernährung und Krebs zum Beispiel, ist ganz, ganz wichtig. Und was als gesichert gilt, ist eine schädigende Wirkung von Alkohol. Also wir haben häufig irgendwelche Assoziationen, aber bei Alkohol wissen wir eigentlich gesichert, Alkohol ist beteiligt an der Entstehung von Mundhöhlenkrebs, von Speiseröhrenkrebs, Lebertumore, Dickdarm, Enddarmkrebs und auch Brustkrebs bei Frauen. Und das sind natürlich wirklich häufige Krebserkrankungen, die wir haben. Also gerade Brustkrebs und Darmkrebs sind in unserer Gesellschaft häufig. Und von daher sollte man da wirklich nochmal ganz genau schauen. Ja, Ernährungsempfehlungen können sich auch ändern. Also gerade was bestimmte einzelne Lebensmittel angeht, spannenderweise diese generellen Ernährungsempfehlungen, da haben die Leute immer das Gefühl, die ändern sich so häufig, das tun sie eigentlich gar nicht. Also diese Veränderungen, die wir über die Jahre haben, sind eher klein. Aber was bestimmte Lebensmittel angeht, können die Änderungen nochmal größer sein. Und gerade die bei Alkohol, finde ich, ist eine wichtige.
Das war auch in den Studien, wenn ich erinnere, damals eben so, dass zum Beispiel Personen, die früher Alkoholiker waren, angegeben haben, sie trinken keinen Alkohol und entsprechend gewertet wurden in der Auswertung als Menschen, die keinen Alkohol trinken. Und die hatten natürlich auch schwere Folgeerkrankungen oder umgekehrt Menschen, die gar keinen Alkohol trinken durften. In einem Pflegeheim zum Beispiel, da wurde einfach nichts ausgeschenkt. Dort sind üblicherweise natürlich Menschen, die vielleicht gebrechlicher sind und mehr Krankheiten aufweisen. Die wurden dann auch als eben nicht alkoholtrinkend gewertet, obwohl das natürlich auch dann zu einem falschen Zusammenhang führt. Und das macht es eben bei diesen Ernährungsstudien immer so schwierig, ne? Ein anderer Aspekt, den ich auch spannend finde bei Ernährung, ist ja auch dann wieder das Individualisierte. Ich glaube, das ist was jetzt auch mehr kommt, zu schauen, wie wirkt sich denn Ernährung individuell persönlich aus, weil wenn man jetzt den Blutzucker misst, es reagiert ja jeder anders auf das Nutella-Brot morgens zum Frühstück sozusagen. Steigt mein Blutzucker schnell an oder nicht? Und das ist bei Menschen ja sehr unterschiedlich. Oder ich merke auch, also ich esse relativ viele Kohlenhydrate und ich nehme nicht zu, während andere Menschen, die so essen würden, vielleicht eher ein Gewichtsproblem hätten. Also so, oder auch von der Verträglichkeit. Also da gibt es ja auch große Unterschiede zwischen den Personen. So dass dann eigentlich das Spannende ist nachher auch wieder sozusagen, was passt zu mir persönlich dann für meinen Körper jetzt speziell. Also das eine ist die allgemeine Empfehlung, die eine gute Orientierung ist. Aber dann muss man ja auch wieder schauen, was ist denn eigentlich jetzt für mich individuell persönlich genau vielleicht das Passende oder was vertrage ich gut oder womit kann mein Körper gut umgehen.
Und das ist ja irgendwie auf der einen Ebene Prädisposition, aber dann, Frau Schautz, das hatten Sie vorhin ja auch gesagt, Calories in, Calories out. Also das, was ich verbrauche durch meinen Grundmetabolismus, aber auch das, was ich zusätzlich, also wie körperlich aktiv ich bin, das beeinflusst ja auch, wie viel Kalorien dann verbraucht werden. Die muss ich auffüllen, um bei Null zu bleiben. Also auch da unterscheidet sich ja. Das ist ja der andere Parameter, wie man dann das Gewicht beeinflusst. Also nicht nur, wie viel man zu sich nimmt, sondern auch, wie viel dann verbraten wird.
Ja, und um es noch komplizierter zu machen, so eine Körperzusammensetzung verändert sich ja auch, ne? Also wenn ich mit Sport anfange, dann generiere ich ja auch Muskelmasse. Das heißt, mein Stoffwechsel kann sich ja auch total verändern. Einerseits durch den Sport an sich. Da wissen wir, dass wir hinterher dann zum Beispiel auch eine bessere Insulinsensitivität haben nach dem Sport und dass dann natürlich auch der ganze Stoffwechsel anders funktioniert und dass Muskelmasse eben auch etwas mehr Kalorien verbraucht als Fettmasse. Das heißt, das ändert sich auch. Ich finde das auch total spannend. Denn natürlich können Empfehlungen ja nur auf Populationsebene gegeben werden. Also ich kann nie sagen, also du verträgst übrigens die roten Linsen nicht, aber die braunen schon und so weiter. Das ist total schwierig und genau deswegen musst du das machen. Ich glaube, wir haben immer diese Vorstellung, dass wir irgendwann dahin kommen. Dass wir genau wissen, wie ist der Nährstoffbedarf jedes Einzelnen, dass es dann diese Pille gibt dafür. Und dann vielleicht noch so Empfehlungen, wie kannst du dich dazu ernähren, weil von so einer Pille, ja, das ist am Tag auch ein bisschen unbefriedigend, wenn man nur die zu sich nimmt. Ich muss aber gestehen, ich finde diese Idee spannend, aber ich frage mich, ob wir das jemals schaffen werden. Also ich habe auch das Gefühl, je mehr ich lerne über den Körper, desto mehr Fragen sind auch wieder offen, ne? Also dann lernt man, dass es bestimmte Botenstoffe gibt, dass bestimmte Gehirnbereiche durch bestimmte Lebensmittel angesprochen werden. Und dann fragt man sich, was mache ich jetzt damit? Dann findet man noch mehr Rezeptoren dazu. Deswegen finde ich diese Vorstellung immer noch spannend. Aber also ich persönlich möchte nicht damit enden, dass ich nur diese eine Tablette am Tag zu mir nehme mit allen Nährstoffen drin. Ich finde, Essen muss auch Genuss sein und Essen ist auch einfach, hat eine soziale Komponente, man trifft sich zum Essen gehen, man kocht für andere und das könnte dadurch verloren gehen. Und ich glaube, dahin kommen wir in nächster Zukunft nicht. Ich weiß nicht, wie Sie das so sehen.
Ich finde den Genussaspekt einen total wichtigen Punkt, was Sie jetzt auch ansprechen. Am Ende muss man ja auch schauen, also Ernährung sollte ja dann nachher nicht nur eine Pflichterfüllung sein. Ich arbeite jetzt meinen Bedarf ab an dies und jenem. Und das ist, finde ich, auch so ein bisschen ein Paradox, was man sieht, wenn ich denke, was isst man in Frankreich gerne? Die trinken eben viel Wein, die essen viel Weißbrot und Käse. Weiß nicht, das ist jetzt nur mein, es ist vielleicht ein Vorurteil, ich weiß nicht, wie es tatsächlich ist. Aber die legen auch viel Wert auf Ernährung, ne? Die nehmen sich auch vielleicht Zeit fürs Essen, die bereiten vielleicht auch eher selber was zu oder hochwertigere Produkte geben vielleicht auch mehr für Nahrungsmittel aus. Und es ist dann auch immer, das ist ja auch ein wichtiger Aspekt. Wie gehe ich damit um? Wie passt es in meinen Alltag? Und habe ich da einen Genuss? Und ja, es sind vielleicht viele Aspekte, die da eine Rolle spielen. Also für mich wäre das auch ein wichtiger Teil, dass das Essen auch schmecken muss. Und ich denke auch, das trägt dann auch zum Wohlbefinden auch wieder irgendwie bei.
Auf jeden Fall. Also Genuss ist ja auch nachweislich so, dass das zum Wohlbefinden beiträgt. Und schon alleine, wenn ich mir überlege, oh, ich koche mir jetzt mein Lieblingsessen, hat das ja auch eine Komponente, ich tue jetzt was für mich. Ich mache das ganz bewusst, ich nehme mir Zeit für mich, was wir heutzutage in unserem Alltag ja ganz oft nicht machen. Das heißt, da hat Essen auch eine Belohnungsfunktion. Es darf natürlich nicht überhand nehmen, dass ich mich jeden Tag mit der Schwarzwälder Kirschtorte belohne, selbst wenn sie mir schmeckt, ist dann irgendwann schwierig. Aber es ist, finde ich, ganz wichtig. Und wir hatten vorhin auch gesagt, und dann nehmen die Leute irgendwie bestimmte Vitaminpräparate, dann fühlen sie sich hinterher auch viel besser. Das hängt leider manchmal auch damit zusammen, dass sie dann sagen, ich kaufe mir das jetzt für mich, das ist wichtig und das ist dann häufig so ein Placebo-Effekt oder so ein Belohnungseffekt auch. Ich mache jetzt was bewusst für mich. Einerseits will ich ja auch Reaktanz vermeiden, ne? Also ich will ja nicht hinterher auch sagen müssen, das hat jetzt gar nichts geholfen, dabei habe ich ganz viel Geld ausgegeben. Und andererseits habe ich was für mich getan und selbst das tut mir ja schon gut, egal was dann in dieser Tablette ist. Also von daher, finde ich, ist das auch was wir miterleben müssen. Und ja, ich finde, beim Essen, bei allen Empfehlungen, bei allen Nährstoffempfehlungen, auch bei jeglicher Nachhaltigkeit, ist es auch wichtig, auf den Genuss zu hören. Weil ansonsten ist Essen wirklich nur eine Pflichterfüllung und so ein bisschen das Auto betanken, damit es eben läuft. Aber vielleicht wäre es auch schön, wenn es einem gut geht und man genießen kann.
Das ist übrigens das erste Podcast-Interview seit 90 Folgen, wo ich richtig Hunger kriege im Laufe des Gesprächs. Schwarzwälder Kirschtorte. Oh.
Ja, aber das ist das Ding bei Essen. Jeder kann mitreden. Jeder hat ein Gefühl damit.
Richtig. Ja, da haben wir 84 Millionen ErnährungsexpertInnen in Deutschland vielleicht. Ganz so viele bestimmt nicht. Aber ja, ist so ein Thema, was jeden angeht.
Ich glaube auch, Essen genießen eben, das trägt dann auch wieder dazu bei, dass es einem damit gut geht. Und wenn man gesundes Essen noch gut genießen kann, umso besser, dann ist es perfekt. Und ja, also das wiegt sich ja aus. Also man kann ja gesundes Essen auch so zubereiten, dass es eben auch gut schmeckt. Und ich glaube, oft ist auch, ich weiß nicht, in Deutschland ist der Fokus oft auch sehr am Preis orientiert, ne, dass wir das deutsche Kaufen eben sehr günstig versuchen, möglichst günstig Lebensmittel einzukaufen. Lebensmittel sind auch besonders günstig in Deutschland, glaubt man gar nicht so. Aber wenn man diese Vergleiche macht mit anderen Ländern, dann sind Lebensmittel bei uns im Verhältnis relativ günstig. Und es ist vielleicht auch eben ein ungünstiger Fokus, ne? Ich hatte vorher Frankreich erwähnt, die geben vielleicht dann auch eher Geld aus für die höherwertigeren Lebensmittel und nehmen sich vielleicht auch beim Essen eben mehr Zeit. Und das ist wahrscheinlich auch ein Faktor, wenn ich da eben für den Genuss mir auch Zeit nehme und auch für meinen Körper, der dann die Nahrung aufnimmt. Das ist ja auch nochmal ein Faktor, wenn ich eben, ja, da auch was zu investieren.
Auf jeden Fall. Also es ist ja auch nachgewiesen, dass wenn ich mein Essen wirklich bewusst esse, genieße, merke ich schneller, wenn ich satt bin. Die Sättigungssignale sind deutlich klarer. Und natürlich, wenn ich mein Essen besser kaue, kann ich auch Nährstoffe besser aufnehmen. Genau deswegen bekommen Babys ja auch gerne Brei, einfach weil sie das dann besser aufnehmen können, weil sie noch nicht kauen können. Und ich fühle mich natürlich auch befriedigter, wenn ich ganz in Ruhe mir Zeit nehme und dieses Essen genieße, dann kann ich das auch viel mehr wahrnehmen, als wenn ich das irgendwie zwischen Tür und Angel vorm Fernseher während der Videokonferenz mache, dann habe ich auch hinterher gar nicht das Gefühl, dass ich was genossen habe und kompensiere dann gerne nochmal über mit einem Schokoriegel oder was ähnlichem. Ne? Und das ist auch die Gefahr.
Ja, ich glaube, worauf es auch hinausläuft unter anderem ist, dass wir uns Zeit nehmen sollten für solche Dinge. Nicht nur zum Kochen, sondern auch zum darüber nachdenken und mal reflektieren, wie ist überhaupt mein Essverhalten, geht es mir gut damit, was ist da möglich? Natürlich auch im Supermarkt oder wo auch immer auf die kleinen Sticker schauen, aber ganz grundsätzlich sich Zeit nehmen für das Thema. Und das verhindert dann vielleicht ein bisschen so als kognitive Stütze, dass man in diese Convenience-Food-Falle fällt und dann keine Zeit mehr fürs Essen und auch beim Essen nebenher noch andere Sachen macht. Das ist sicherlich mal eine Empfehlung, die wir so stehen lassen können, oder?
Ja. Ganz auf jeden Fall Zeit nehmen, bewusst Sachen erleben. Wir gehen ja auch in Schulen und Kitas und wir machen da natürlich auch, Mensch, wo kommt denn eigentlich dein Korn her? Wo kommt denn dies her? Was muss denn alles gemacht werden, bevor du da dein Brot hast oder bevor der Apfel da bei dir landet? Und dann sind die immer total beeindruckt, was da alles an Arbeit drin steckt. Und dann haben wir echt auch schon Kinder erlebt, die dann auf einmal Brot gegessen haben und die Eltern haben gesagt, das haben die zu Hause nie gegessen. Einfach weil sie gesehen haben, wie ist es entstanden, sie konnten mitmachen. Ich sag gleich, das klappt nicht bei allen Kindern. Also es gibt ja den guten Tipp, man muss Kinder dazu animieren, dass sie das Essen mitmachen und dann probieren sie das Gemüse. Ja, das klappt aber auch wirklich nicht bei allen. Das muss man leider dazu sagen. Es ist eine schöne Vorstellung und man soll das machen, man soll das probieren, aber manchmal funktioniert es auch erst im späteren Alter. Und was auch toll klappt mit Kindern, was man aber auch mit Erwachsenen immer wieder machen kann, ist eine Sinnesschulung. Also, dass man zum Beispiel mit geschlossener Nase anfängt zu kauen und sie dann aufmacht und dann merkt, wow, jetzt schmecke ich erstmal was. Und was war das überhaupt? Vorher wusste ich gar nicht, was da in meinem Mund war. Oder an Sachen riechen zu lassen oder auch mal eine unreife Birne gegen eine reife Birne in Blindverkostung. Dass man einfach den Unterschied zwischen Konsistenzen, zwischen Reifegraden schmeckt. Ich finde, das sensibilisiert auch, wir sind ja alle so ein bisschen auch gewöhnt an diese hochverarbeiteten Lebensmittel, die voll stecken, voll Aromen. So schmeckt ja gar keine Erdbeere. Also wenn man Kindern einen Joghurt gibt mit frischen Erdbeeren, dann sagen die, boah, das ist aber sauer, das schmeckt aber gar nicht gut. Und gerade dieser bewusste Genuss, sich Zeit nehmen, bewusst auch verschiedene Geschmacksrichtungen mal auszutesten, sorgt auch dafür, dass wir wieder so ein bisschen runterkommen. Und dass wir Lebensmittel bewusst wahrnehmen und sie vielleicht auch besser wertschätzen können. Ich sehe das auch so, dass in Deutschland die Wertschätzung für Lebensmittel leider nicht so hoch ist. Es ist auch eher eine Pflichterfüllung als in anderen Ländern. Ich finde es immer ganz spannend. Hier ist es immer wichtig, wie das Auto aussieht. Und bei den Franzosen, also ich war selber auch schon ein paar Mal in Frankreich, bin nach meinem Gefühl, das ist jetzt vielleicht auch ein Klischee, aber ich glaube im Durchschnitt schon manchmal so, dass das Essen hochwertig ist, als dass das Auto super in Schuss ist. Aber ich finde, das verdeutlicht das Ganze auch groß. Man darf natürlich nicht außer Acht lassen, ja, wir geben relativ wenig unseres Einkommens für Essen aus, aber wir haben auch in Europa relativ hohe Steuerlast, relativ hohe Mieten. Also gerade in der aktuellen Situation, wo die Lebensmittel so teuer geworden sind, es gibt Menschen, die können sich einfach im Moment nicht alles leisten, nicht die nachhaltigen Lebensmittel leisten, die darf man nicht vergessen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ernährungsarmut wird auch bei uns immer wichtiger. Aber ja, ich glaube, insgesamt können wir in Deutschland dem Ganzen ein bisschen mehr Wertschätzung geben.
Das finde ich einen schönen Aufruf, eigentlich auch an unsere Hörerinnen und Hörer, aber auch an uns. Ich fühle mich da auch selber angesprochen. Da ist noch Luft nach oben. in der Auseinandersetzung, in der bewussten Auseinandersetzung und sich Zeit nehmen für das Thema Ernährung. Am Abendessentisch, Mittagstisch war auch so zwischendrin zum drüber nachdenken, finde ich ein spannendes Thema. Und ganz herzlichen Dank, Frau Schautz, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben, mit uns über das Thema zu sprechen, aus evidenzbasierter Sicht und aus Sicht auch der Verbraucherzentrale. Da waren ganz viele interessante Hinweise und Denkanregungen auch für unsere Hörerinnen und Hörer und für uns dabei.
Und ich finde es eine ganz wichtige Arbeit, die Sie machen, eben da mehr Bewusstsein zu schaffen, Menschen anzuregen, sich damit auseinanderzusetzen. Und dass es darum geht, die Ernährung zu optimieren. Und man muss vielleicht nicht alles perfekt machen, aber manchmal sind es ja auch kleine Schritte. Und es sind gar nicht so diese man sollte vorsichtig sein, wenn irgendjemand kommt und sagt, hier, das ist das Lebensmittel oder das ist der Tipp, sondern sie sagen, bunt essen. Die Empfehlung ist auch nicht so viel Fleisch. Das gilt für die meisten, die viel Fleisch essen, also möglichst reduzieren, möglichst wenig Zucker, wenig Alkohol. Sind eigentlich einfache Sachen, wo man sich dran orientieren kann. Und freue mich, wenn ich Sie mal wieder irgendwo in der Sendung sehe. Und Ihre sachliche Information gefällt mir einfach. Das finde ich toll, wie Sie das machen. Vielen Dank.
Total gerne. Danke. Auch darf ich noch ein kurzes Schlusswort
sagen. Auf jeden Fall.
Zu dem Teil. Sie haben ja eben auch schön aufgezählt, nicht so viel Fleisch und nicht so viel Alkohol und dies und so weiter. Ich finde, das klingt immer so nach Verzicht und das wollen wir eigentlich gar nicht. Ne? Also wir wollen nicht, dass uns jemand was wegnimmt. Also erstmal sind es ja nur Ernährungsempfehlungen. Ne? Es schreibt hier keiner was vor, wie muss diese Ernährung sein, sondern es ist eine Empfehlung und da kann ich selber entscheiden, was nehme ich davon an und was nicht. Und wenn ich vielleicht auch weniger tierische Lebensmittel zu mir nehme, kann ich A, Geld sparen oft. Also gerade Hülsenfrüchte zum Beispiel als Proteinquelle sind günstiger. Aber ich tue mir selber ja auch was Gutes. Also wir haben über Evidenz gesprochen und es gibt eine hohe Evidenz, dass eben verarbeitete Fleischprodukte das Krebsrisiko erhöhen können und auch rotes Fleisch. Das heißt, ich tue eigentlich auch meiner Gesundheit etwas Gutes, wenn ich einfach ein klitzekleines bisschen davon weniger und bisschen mehr Gemüse esse, wenn ich das mal ausprobiere und ich hoffe auch, dass diejenigen dann merken, dass es ihnen auch selber gut tut. Einfach in dem Bewusstsein, das kann auch gut sein für meinen Körper.
Und man kann die Kinder in der Kita natürlich auch fragen, wo die Wurst herkommt.
Ja, auf jeden Fall. Und das wäre schön, wenn sie es irgendwann wissen.
Ja, da gab es ja auch so eine Sendung mit der Maus dazu und so. Und wenn man das sich anschaut, dann hat man vielleicht auch eine andere Wertschätzung für, wenn man weiterhin Fleisch essen möchte, das als bewusste Entscheidung zu machen, dass man weiß, wo das herkommt, wie das hergestellt wird.
Auf jeden Fall.
Alles ganz klar, Frau Schautz. Dann nochmal ganz herzlichen Dank für das tolle Gespräch mit Ihnen und für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
Ja, danke auch von meiner Seite für die Einladung. Das ging ganz schnell rum irgendwie.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung auf dem Podcast-Portal eurer Wahl.
Folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook.
Wir freuen uns über Kommentare und Feedback von euch.
Und Möglichkeiten, den Podcast zu unterstützen, findet ihr auf der Website.